von Binnenland und Waterkant. Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk.
Mein Gast heute Abend, Florian Schröder, Moderator, Buchautor, Kabarettist und ich sag's gleich, den ich für seine vielfältigen Talente sehr bewundere. Guten Tag erstmal überhaupt.
Hallo erstmal.
Ja, schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch.
Wir treffen uns hier in einem Konferenzraum, viel beschäftigt, wie du vor allen Dingen bist, am Hamburger Flughafen.
Ja. Ich find's mega. Ich find's total geil. Es ist das Airport Conference Center. Wir sitzen im Raum Feenteich. Drüber ist eigentlich nur noch der Raum Wattenmeer, aber den gibt's nicht.
Wir haben uns getroffen sozusagen auf der Durchreise. Ist Reisen, sag mal, der stressige Teil deines Jobs?
Definitiv ja. Das ist wirklich das Einzige, was an diesem Beruf manchmal hassenswert ist. Also diese Sitzerei, Warterei in irgendwelchen Flughäfen, Interviews in Air Conference Centern und so. Nee, das ist wirklich das Schlimmste ist eigentlich wirklich Verspätung. Und man entwickelt eine wahnsinnige Empfindlichkeit gegenüber Dingen, die nicht funktionieren. Also wirklich so Bahnverspätung und so. Man denkt, ach scheiße, jetzt sind wir wieder. Das Schlimme ist auch nicht, dass man eine halbe Stunde länger in einem Zug sitzt, sondern dieses Nervenaufreibende, du checkst dann in der DB-App, habe ich einen Anschluss, habe ich ihn nicht, wenn ja, wann, wie muss ich umplanen und dann da wird man müde und latent sich selbst gegenüber aggressiv, um es nicht anderen gegenüber zu sein.
Es gibt eine schöne Tradition in meiner kleinen, noch sehr jungen Sendung. Der Gast stellt sich selber vor. Mhm. Und damit du nicht, wobei ich glaube, du hättest keine Probleme, aber mühsam nach Worten suchen musst, habe ich einfach mal was vorbereitet.
Oh ja, schön.
Praktischerweise in Ich-Form. Mhm. Das heißt, wenn ich es finde, hier ist noch meine Rechnung aus dem Hotel in Hamburg heute. Die brauchst du nicht. Kannst du auch vorlesen. Hier ist es. Schau. Liest du das einfach vor?
Gerne.
Wenn es Korrekturbedarf gibt, immer gerne sagen.
Melde ich mich.
Ja? Jawohl.
Mein Name ist Florian Schröder, offizielle Berufsbezeichnung, Moderator, Buchautor und Kabarettist. Was ich noch bin, ohne dass es in meiner Wikipedia-Biografie steht, Frauenversteher, Rampensau, Diagnostiker, Extremist, Aufklärer, Diätexperte und der Gegenentwurf zu Mario Barth.
Bist du da so sicher? Weiß ich nicht genau. Weiß ich nicht, finden wir raus. Heute haben wir 2 Stunden Zeit hier am Flughafen, weiß ich nicht.
Nicht falsch verstehen. Auch ich möchte mit meinem Bühnenprogramm Lacher erzeugen. Ich liebe es, das Publikum zu unterhalten. Doch ein Abend bei mir soll mehr beim Zuschauer bewirken, als sich den Bauch vor Lachen zu halten. Ich will zum Nachdenken anregen. Ich möchte Gedankengänge in Bewegung setzen und eventuell auch zu der einen oder anderen Einsicht beitragen. Der simple Humor steht mir nicht gut zu Gesicht. Wahrscheinlich habe ich deswegen unter anderem Philosophie studiert. Übrigens ein Studium, das mich gelehrt hat, das Wesentliche von einer ungewohnten Perspektive zu betrachten. Zudem bin ich auch ein Besessener. Oh, jetzt kommen die dunklen Seiten. Hashtag MeToo, meine Damen und Herren. Es outet sich der Dieter Wedel des Kabaretts. Einer, der für den Job brennt. Ach, für den Job nur, dann ist ja gut. Für mich der Traumjob, von dem ich bereits als Kind träumte, als ich mit meiner Oma Wetten, dass nachgespielt habe. Das stimmt. Meine Rolle dabei natürlich die des großen Herrschaften. Aufgepasst, da ist er, ein großer Thomas und noch eine Herrschaften.
Respekt.
Hier, Gottschalk. Ja, Respekt. Übrigens, eines meiner Idole. Stimmt auch. Wahrscheinlich habe ich dort auch schon gelernt, ganz genau hinzusehen, zu beobachten. Daraus ist dann wohl auch ein weiteres meiner Talente entstanden, die Parodie.
Ballim, ballim.
Bei mir selbst aber wollte ich jahrelang nicht genau hinsehen. Ich war immer zu unsportlich, zu pummelig oder zu groß. Und es hat eine gefühlte Ewigkeit gedauert, das abzulegen. Slimfast sei Dank. Dafür kann ich heute einem großen Publikum zeigen, was ich kann. Glänzen mit meiner Eloquenz, Schritt halten mit den Belesenen, mitdiskutieren mit den Weisen und einen Rotwein trinken mit dem Durchschnittsbürger. Diese Vielseitigkeit macht mich aus. Ach, wenn ich das so lese, klingt das doch sehr gut für einen, der jahrelang von sich behauptet hat, absolut uncool zu sein. Schön.
Stimmt alles?
Ich kann, ich war so ein bisschen bei Ich will zum Nachdenken anregen und so. Stimmt, da fand ich mich selbst ein bisschen pietätvoll und so, aber insgesamt stimmt es ja.
Ja, aber ist es nicht so, dass du, wenn du politisches Kabarett machst, das machst du ja.
Ja.
Ja. Natürlich zum Nachdenken.
Ja, absolut. Ja, ja. Es war tatsächlich weniger der Inhalt dessen, was da stand, sondern eher das über sich selbst so vorzulesen. War irgendwie so, dass ich dachte, was ich alles will. Im Kern stimmt es. Ja, natürlich. Ja. Also,
wenn Thomas Gottschalk dein großes Idol war,
dann muss man zum Nachdenken
anregen. Dann hast du früh gelernt, auch dich selbst für einen ganz großen zu halten, oder?
Ja, absolut. Ich war immer größenwahnsinnig und das ist mir später auch mal in den Anfängen meiner Berufslaufbahn auch mal tatsächlich richtig auf die Füße gefallen. Also, weil Es gab dann so ein Missverhältnis zwischen meiner Eigenwahrnehmung und dem, wie mich Fremde wahrgenommen hatten. Und ich habe dann meine erste Sendung bekommen beim SWR-Fernsehen, die hieß wie ich, Schröder. Und ich kam da rein und der Sender hatte zu Recht das Gefühl, mir eine ganz große Chance gegeben zu haben. Und ich kam da rein und sagte, Freunde, ich habe mit 15 beim Radio angefangen. Ich habe schon vorher mit meiner Oma Fernsehen gemacht. Ich erkläre euch jetzt mal, wie das Medium funktioniert. Und das war eher so suboptimal.
Ich habe in einem alten Interview einen Satz von Jean-Paul Sartre gefunden, den du zitierst, wenn es um dich als Jugendlicher ging. Mhm. Also du merkst, wir sind bei deinen Anfängen, deinen Lebensanfängen. Ich nehme meinen Körper nur mit Ekel wahr.
Ja.
Warum?
Das lag einfach daran, dass ich stark übergewichtig war. Was heißt stark? Das ist übertrieben. Also um es konkret zu machen, mein Highlight hatte ich mit 14, da wog ich 98 Kilo und war 1,83 groß. Mhm. Das ist ein legitimes Übergewicht.
Du weißt, wovon du sprichst, ja.
Ja, und nicht mehr innerhalb dessen, was man so BMI-mäßig okay finden kann.
Ja, wo man damals von BMI noch nichts gehört hatte.
Genau,
das richtig. Das war immer noch Idealgewicht. Minus richtig. 100 und minus 10%.
Ja,
und wenn man das nicht hatte, gab es Ärger.
Richtig, ja. Da war ich weit von entfernt. Und ich war zudem sehr unkörperlich. Das heißt, ich hatte kein Gefühl für meinen Körper. Ich war immer sehr groß und bin schnell gewachsen und ich hatte keine Geschwister. Das heißt, ich bin zum Beispiel nie groß geworden mit Raufen, ich bin nie damit groß geworden, mich körperlich auch auf eine spielerische Art und Weise mit anderen auseinanderzusetzen. Und dann hast du in der Pubertät relativ schnell verloren, weil die anderen natürlich merken, der kann sich nicht wehren, der kann das nicht einschätzen und der ist irgendwie schwach und da sind Jungs in der Pubertät einfach brutal. Und das war eine harte Zeit für mich und deswegen habe ich meinen Körper nur mit Ekel wahrgenommen, weil er sozusagen mein Feind war. Weil ich ja wusste, wenn man mich aufs Körperliche reduziert, auf mein Schwachsein, auf mein Dicksein, auf mein Pickel haben, was auch noch dazu kommt, dann habe ich verloren. Ich musste dem irgendwas anderes entgegensetzen, um nicht vollkommen unterzugehen.
Und das waren Einträge im Klassenbuch, weil der Junge ist aufmüpfig und
ja,
macht nur Scherze?
Genau, so war es. Also ich habe dann am Anfang gar nicht, war ich wirklich ein stilles, sehr schüchternes Kind. Und dann fing ich an, Lehrer zu parodieren und dann drehte sich das so langsam, weil dann wurde ich respektiert dafür, dass ich von London nach Lörrach und von Lörrach nach London im Bus im Grunde durchunterhalten habe. Und dann plötzlich kam so ein gewisser Respekt auf, so ein Outsider-Respekt. Das hat nicht den Erfolg bei den Mädels gebracht, den ich mir mit 14 erwünscht hätte, aber immerhin hatte ich ein Standing, das mich dann auf meine Berufslaufbahn auch vorbereitet hat.
Du hast dein Gewicht ja auch in den Griff gekriegt.
Ja.
Also, wie groß bist du? 93?
1,93.
Ja?
Ja.
Und Kilo?
85.
Weißt du sofort, weil du noch auf die Waage gehst?
Ja, jeden Tag.
Jeden
selbstverständlich.
Tag.
Ja. Ich habe sogar eine Tourwaage, die habe ich dabei.
Du hast eine Tourwaage?
Selbstverständlich. Ich gehe nie ohne Waage aus dem Haus.
Das glaube ich dir jetzt nicht.
Ja,
du hast dein Gepäck hier.
Ich habe mein Gepäck hier. Soll ich gleich raus?
Du hast wirklich eine Waage hier?
Selbstverständlich, ja. Und zwar, weil ich den Wagen in den Hotels nicht vertraue. Die können ja unterschiedlich.
Man muss immer seine Referenzwaage haben. Das
immer.
Ist auch mein Thema.
Das ist wirklich so, ja. Und wenn du das hinter dir hast, ich habe ja mehrere Diäten in meinem Leben hinter mir. Ich weiß, wie brutal das ist. Und ich neige einfach zur Fettleibigkeit. Das ist einfach so. Also, wenn ich nicht aufpasse, dann explodiert es sofort. Und wenn du mal zwei, drei harte Diäten so von 10, 15 und mehr Kilo hinter dir hast.
Ja, aber Jojo-Effekt und alles.
Richtig.
Machst du doch auch nicht.
Dann musst du einfach das unter Kontrolle haben und da kannst du nicht sagen, in 5 Tagen weiß ich wieder, wo ich stehe oder irgendeiner Waage in irgendeinem 3-Sterne-Hotel vertrauen, von der du nicht weißt, wie lange die da steht und ob die noch halbwegs das anzeigt. Ja,
aber ist das eine zusammenklappbare Waage oder?
Nö, das ist so eine kleine
Folge. Die hast du jetzt einfach in dem Koffer drin?
Ja, soll ich die auspacken?
Ja.
Ja, warte, da muss ich kurz rübergehen. Kann ich soweit überhaupt hier tonmäßig? Nee, warte, ich hole mal meinen Koffer rüber. Da packen wir die Waage aus. Das ist für die Hörer ein ganz großes Vergnügen, weil sie dir natürlich im Radio sehr gut sehen können.
Wir würden ein Beweisfoto machen.
Ja, aber ich mache so ein Wagengeräusch. Ach, es wird ja fotografiert. Wir haben ja eine Fotografin dabei, die genau dokumentiert, was wir hier machen. So, ich mache jetzt den Koffer auf. Nicht von Rimowa, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und dann seht ihr erstmal hier drin die ganzen zerschnittenen Leichen, die ich mit mir rumschleppe.
Aber unglaublich viele Aufkleber auch. Da zeigt sich ja auch
da
der Kosmopolit und Vielreisende.
Hier habe ich jetzt meine, guck mal, ich zeig mal, was in meinem
und
Koffer
Bücher
ist.
Und Bücher oben auf.
Hier, zum Beispiel hier. Großartige Gottfried Benn Biografie von Helmut Lehten habe ich dabei. Dann habe ich dabei hier, das muss alles weg, sonst kommt man nicht an die Waage. Da sind die wichtigen Sachen drüber. Volker Weiß, tolles Buch von einem Historiker, die autoritäre Revolte, geht es um die neuen Rechten, historisch eingeordnet, sehr gutes Buch. Wow. Du merkst, wie ich versuche, von der Peinlichkeit der Waage abzulenken. Das hier ist meine Unterwegstechnik, damit nehme ich alles auf unterwegs, damit bin ich sendefähig.
Super.
Das ist
ich finde überhaupt, dass wir das als große Rubrik machen sollen, dass die Gäste
und hier kommt sie, meine Damen und Herren. Hier kommt sie die original schrödische Personenwaage.
Ich habe die gleiche wie du.
Siehst du, hast du auch unterwegs.
Kann dabei. Die auch Französisch? Meine spricht und kann drei Sprachen.
Meine spricht, hat so einen französischen Akzent, den habe ich hier angewöhnt.
Ja, ja, ich kann das jetzt. Die spricht lang.
Oh, heute sehr gutes Gewicht, du geile Sau. Und so will ich dich nehmen. Ich nehme mich jetzt, ja. So wie du jetzt
wiegst. Also du, ich glaub dir alles, ich hätte es dir nicht geglaubt.
Ja, siehst du,
ja, entschuldige bitte.
Mich hier echt aus. Das
ist unverschämt von mir.
Wenn ich diese Bilder im Internet sehe, ich mach den NDR fertig. Ja. Ich hole die besten Erdogan-Anwälte, hole ich und mach euch fertig.
Er hat so. Die Waage immer dabei.
Ja, richtig. Ja. So, ja. So hat jeder.
Und stand bei wie viel Kilo, nur dass ich nochmal aufschreibe hier?
85.
85
ja. Kilo. Und wenn ich dann aber zwischen dieser Waage und der Waage zu Hause sehe, dass es einen Unterschied gibt, dann ziehe ich das natürlich ab. Ne?
Du meinst, wenn die andere jetzt im Hotel weniger hat?
Nein, ich habe eine Zuhausewaage.
Ach so.
Und wenn es da jetzt so einen Unterschied gibt zwischen der Zuhausewaage und der Unterwegswaage, dann wird der Unterschied natürlich zu meinen Ungunsten abgezogen. Also es ist immer der negativere Wert, den ich für mich beanspruche, damit es nicht alles wieder durchbricht. Ja, wir sind schon mittendrin in meinen Abgründen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer. Das kommt davon, wenn man sich am Flughafen mit so einem seltsamen NDR-Moderator trifft.
So ist es.
Packt man auch mal den Koffer aus.
Möchtest du zumachen wieder, oder?
Ich mache wieder zu. Sonst lese ich noch aus der Gottfried Benn Parodie. Sag ich schon, aus der Gottfried Benn Parodie von Helmut Lehten vor. Ja. So.
Ja. 85 Kilo. Mhm. Nein, also meine kann Deutsch und Französisch und ich hatte zwischendurch immer auf Französisch gestellt, weil es einfach netter klingt.
Wesentlich.
Wenn die 100 davor ist, ist so ein Cent viel netter als 100.
Natürlich, aber bei dir ist doch kein 100.
Doch.
Nein. Doch. Aber wieso bist du da so hysterisch? Ich meine,
ich bin genau wie du und ich finde mich in allem wieder, was du gesagt hast. Nur, dass du Erfolg hast und ich jetzt hier sitze in einem Konferenzzentrum und für ein lokales Radioprogramm eine Talksendung mache mit einem großartig erfolgreichen Kabarettisten.
Aber das sieht
aber es ist tatsächlich. Ich war auch pummelig, ich habe auch kompensiert, ich habe Klassenbucheinträge riskiert, um irgendwie Anerkennung zu finden. Es hat funktioniert und ich habe alle Diäten durchgemacht. Und anders hast du es noch nicht geschafft. Aber ich bin jetzt gerade dabei und habe jetzt 10 Kilo, kann ich an dieser Stelle sagen, 10 Kilo abgenommen.
Das sieht man auch.
Oder? Sieht man.
Dieser Mega-Applaus hier.
Aber die 100 ist noch davor.
Der ganze Flughafen applaudiert. Die ganzen Business-People freuen sich jetzt.
Nur noch eine Waage mitnehmen, die Waage to go.
Nee, aber man sieht es auch. Als wir uns zuletzt in deinem Studio in
Kiel hast du gedacht, mein Gott, ist der fett.
Habe ich gedacht, Mann, er wird immer mehr wie DJ Ötzi. Aber jetzt ist es nur noch der Bart.
Du hast, und das würde ich nicht über mich sagen, mal gesagt, du kommst aus windschiefen Verhältnissen.
Mhm. Ja, also ich komme halt so, fand den Begriff sehr schön, den habe ich mal gelesen in einem Artikel von Nils Minkmar, als er noch bei der Sonntags-FAZ geschrieben hat. Und windschiefe Verhältnisse finde ich sehr schön, weil das ist so ein schöner Begriff dafür, dass ich komme aus einem geschiedenen Elternhaus, also meine Eltern haben sich scheiden lassen, als ich 6 war, ich bin mit meiner Mutter groß geworden, ich bin alleinerziehend und als Einzelkind, also Doppelschicksal groß geworden. Wir hatten nicht viel, meine Mutter war Zeitungssekretärin, mein Vater hat die aus dem Staub gemacht, die hatte auch keinen Kontakt mehr, also bis ich 10 war, gab es Kontakt, danach nicht mehr. Und dann bin ich den Weg gegangen, weil ich schlecht und faul war in der Schule, über die Realschule und dann so übers Wirtschaftsgymnasium habe ich dann Abitur gemacht. Und ich habe so eine Gerhard-Schröder-Haltung zum Leben. Ich komme so von ganz unten und jetzt, wo ich hier bin, jetzt will ich auch mal so ein Airport-Conference-Center von innen sehen, wenn ich hier schon landen darf.
Du machst doch noch den Schröder nach.
Nein,
eigentlich hast du nicht mal gesagt, Leute, die nicht mehr an der Macht sind, die parodiere ich nicht?
Ja, natürlich. Ach, danke, dass du es mal von der Seite aufziehst. Normalerweise kommen immer Moderatoren von kleinen Radiosendern, die Sendungen abends machen müssen und sagen, mach doch nochmal den Schröder, das war so toll.
Haben diese windschiefen Verhältnisse,
ja,
auch vielleicht der fehlende Vater?
Mit Sicherheit,
ja. Letztlich zu dem geführt, was du heute bist?
Definitiv.
Was du kannst?
Ja. Wenn du immer nur Teil der Peer Group, wie man so sagt, in der Soziologie bist, also wenn du immer dazugehörst, wenn du immer zu den Leuten gehörst, die cool sind, die angesagt sind, die Freunde haben, dann entwickelst du nichts. Das entwickelst du ja nur aus der Situation eines Mangels heraus. Das heißt nicht, dass man zwangsläufig von ganz unten kommen muss. Ich kann mir auch vorstellen, du bist Kind eines Professorenhaushalts. Es sind 5 Kinder und alle werden gedrillt zu irgendwas, zum Sport oder zur Literatur oder zur Musik, zu irgendwas. Auch daraus kannst du etwas entwickeln. Aber es muss etwas sein, wo du aneckst, wo du einen Mangel spürst, wo du das Gefühl hast, es ist nicht gut, es muss anders sein.
Wir wissen jetzt ein bisschen was darüber, wie du privat warst, wie du privat jetzt bist, werden wir vielleicht noch rausfinden heute Abend. Wie ist das? Hast du das Gefühl, dass du Menschen ständig unterhalten musst?
Nein, das habe ich nicht. Die Leute, die in meinem privaten Umfeld sind, die erwarten das nicht, weil die das auch wissen, dass ich das kanalisiere und da mache, wo es drauf ankommt. Und ich will es auch gar nicht, weil ich eine unglaubliche Abneigung habe gegenüber Komikern, die andauernd lustig sind. Also gegenüber Leuten. Und es gibt einige Kollegen, die du triffst und sie sind andauernd im On. Und mich nervt das kolossal. Erstens habe ich die Energie nicht, weil ich mich komplett auf die Sekunden, Minuten und Stunden beschränke. Und das sind zum Glück genügend, wo ich im Licht stehe, wo das Licht an ist. Und danach, finde ich, ist wieder Ruhe. Und dann ist auch gut. Und dann hat man alles gegeben. Harald Schmidt hat das mal Kantinenclowns genannt. Diese Leute, die im Off meistens lustiger sind als im On. Und das ist bis heute ein stehender Begriff am Theater. Also Leute, die besten Pointen quasi privat raushauen. Und davor habe ich große Angst und deswegen versuche ich mich absolut darauf zu kaprizieren und sonst muss ich nicht lustig sein.
Gut, dann schweigen wir uns jetzt zwei Songs an.
Ja.
Du kommst einfach mal runter.
Absolut.
Und dann aber wieder anknipsen.
Bitte.
Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk. Nur auf NDR 1 Welle Nord.
Mein Gast heute Abend, Florian Schröder, Moderator, Buchautor, vor allen Dingen Kabarettist. Als Kind hast du von dieser Karriere tatsächlich schon geträumt. Und Harald Schmidt hast du gerade eben angesprochen. Mit dem verbindest du tatsächlich eine sehr frühe Begegnung.
Ja, genau. Mit tatsächlich in diesem Achsenjahr, wie ich sagen würde, 14, als ich 14 Jahre alt war, 1993, da war ich überzeugt, dass ich zum Fernsehen muss und da wollte ich unbedingt hin und dann dachte ich, jetzt wird es Zeit, sonst bist du zu alt und dann habe ich mich beworben bei Schmiteinander mit einer Kassette, wo ich ein paar Leute parodiert hatte. Ich konnte Kohl, ich konnte Blüm und Udo Lindenberg und wurde tatsächlich eingeladen und da durfte ich 30 Sekunden Oma Scharif bespaßen. Das ist diese Oma, die in dieser Garage saß.
Im Lehnsessel.
Ja, und ich war unfassbar aufgeregt habe dann da irgendwie eine Minute diese Leute parodiert und da habe ich Schmidt kennengelernt und das war so ein bisschen der Beginn meiner Karriere, weil danach habe ich ein Praktikum beim Lokalradio bekommen und das war gut so.
Ja.
Und genau, und da habe ich Schmidt zum ersten Mal kennengelernt und war wahnsinnig aufgeregt und auch beeindruckt von dieser wahnsinnig coolen Professionalität, wie ich damals fand. Also wie der diese Probe da durchgenudelt hat.
Aber das hast du schon festgestellt damit 14.
Ich meine, total.
Das muss man ja auch
ich habe das alles, ich kam da rein, ich habe das alles inhaliert und dachte, das ist deine Welt, ja. Du musst sofort alles aufsaugen und lernen und gucken und so. Der hatte halt einfach diese großartige Gabe und da bin ich bis heute Fan. Wenn er einen Gag hatte, den man ihm geschrieben hatte in der Show, dann hat er den präsentiert, aber der war im Grunde nur die Vorlage für drei neue Gags, die ihm spontan eingefallen sind. Und das ist halt ganz große Kunst.
Also ich höre raus, Harald Schmidt, ein Idol. Thomas Gottschalk haben wir schon gehört. Ganz frühes
Idol. Gottschalk war ein ganz frühes Idol, ja.
Das ist ja also quasi von bis.
Da ich am Anfang gar nicht so sehr das Ziel hatte, Kabarettist oder Komiker zu werden, sondern in erster Linie lustig im Fernsehen oder Radio moderieren wollte, waren das natürlich Vorbilder, die sich anboten. Heute bin ich von Gottschalk, glaube ich, deutlich weiter weg als damals.
Gottschalk war auch immer politisch korrekt, muss man sagen. Also was ja auch nötig ist natürlich in der Samstagabendshow.
Genau.
Harald Schmidt war es nicht.
Richtig.
Inwieweit bist du es? Oder anders gefragt, inwieweit ist das, was Political Correctness umschreibt, vielleicht auch ein Hinderungsgrund als jemand, der auf der Bühne sich ja lustig machen möchte über Dinge?
Ja, man muss mit diesem Begriff sehr vorsichtig umgehen, weil es ist auf der einen Seite natürlich so ein Kampfbegriff der Rechten, Political Correctness ist scheiße, ist gleich, der Schwarze ist halt ein Neger und das wollen wir auch so sagen. Und das ist die Form von Kritik an der Political Correctness, die ich zutiefst ablehne. Was ich wichtig finde, ist den Aspekt sich anzugucken, wo es darum geht, dass alle unter dem Vorwand der Gleichbehandlung letztlich zu Opfern erklärt werden. Und die Tendenz, alles mit dem eigenen Gefühl zu rechtfertigen, mit dem eigenen Gefühl, die Welt in richtig und falsch einteilen zu können, das finde ich massiv gefährlich. Und ich bin der Auffassung, da gibt es eine Form von Political Correctness, die man angreifen muss. Und das möchte ich auch tun, indem man einfach wieder sagt, Leute, konfrontiert euch. Jammert nicht so viel, leidet nicht so viel, sondern haltet das Leben aus. Manchmal riecht's scheiße und manchmal tun Leute Dinge, die ihr scheiße findet, aber man kann sich nicht in allem gestört fühlen. Das führt in eine grauenhafte, aseptische Welt. Und ich finde, aushalten, und ich sage das immer am Beispiel von dieser Diskussion, wie gehen wir mit dem Begriff Neger in Schulbüchern um? Natürlich lassen wir das stehen und diskutieren mit Kindern drüber, warum hat der Autor das Wort in dieser Zeit dahingeschrieben, warum benutzen wir es heute nicht mehr? Ich bin sehr für Konfrontation statt Bevormundung.
Gut, also zu dieser Diskussion, zu dieser Auseinandersetzung willst du auch anregen?
Ja.
Und nicht, wie man das politische Kabarett ja auch, ich sag mal, aus der Frühzeit wahrnimmt. Du hast eben gesagt, dass jemand sagt, die Welt in Gut und Böse einteilen und quasi eine Meinung vorgeben. Das war da ja schon gerne da.
Ja.
Auf der anderen Seite waren das auch Texte, die sehr anspruchsvoll waren, auch viel Richtiges je nach Ansicht enthielten, aber nicht zum Lachen gedacht waren.
Richtig.
Du schaffst das, das miteinander zu verbinden.
Ja, das Thema meines aktuellen Programms Ausnahmezustand ist ja gut und böse. Und ich versuche, genau diese Grenzen aufzulösen. Und zwar, indem ich das Publikum relativ konsequent verarsche und so am Anfang auch genau mit diesem Klischee spiele und sage, Freunde, wir sind im Kabarett, wir sind natürlich die Guten, das ist doch klar. Und das ist absichtlich komplett an der Grenze zur Schleimigkeit. Und im Lauf des Programms erzähle ich dann von mir selber, wie ich im Prenzlauer Berg lebe und wie ich nur in Taxis steige, wo Menschen mit Migrationshintergrund drin sitzen am Steuer und so. Und wie ich ein toller Mensch bin. Und das bricht dann immer mehr auf und endet in einer Beschimpfung von allem und jedem. Und ich versuche genau mit diesen Sicherheiten zu spielen und sie außer Kraft zu setzen.
Du redest ja über das, was uns beschäftigt. Und uns beschäftigt in den Nachrichten momentan sehr, sehr viel. Es gibt viele politische Krisen. Es gibt teilweise seltsame Männer an der Macht diverser Staaten. Lassen sich politische Krisen tatsächlich mit Humor bewältigen?
Ich glaube schon. Ich glaube, dass man so ein Fenster aufmachen kann, hin in eine andere Welt, zu einem anderen Tonfall, zu einem anderen Blick auf die Dinge, dass man den Leuten ein paar Gedanken mitgeben kann oder Zusammenhänge herstellen kann, die sie so vielleicht vorher nicht hatten. Und dass durch das Lachen eine Erleichterung über den Wahnsinn entsteht. Tatsächlich hat sich aber durch die Gesamtkonstellation, also die Präsidentschaft von Donald Trump, Erdogan, Putin, dadurch hat sich tatsächlich natürlich die Weltlage wirklich dramatisch verändert. Und das ändert natürlich auch den Tonfall des Humoristen, der sich versucht, auch wenn es paradox klingt, auf lustige Weise ernsthaft mit den Themen auseinanderzusetzen. Weil es ist natürlich nicht damit getan, dass wir sagen, Trump sieht scheiße aus, hat eine blöde Frisur und ist irgendwie durchgeknallt. Und was hat er heute getwittert? Das ist auch gar kein Thema, sondern es geht um die Strukturen. Was ist das für ein Typ? Warum wird ein solcher Mann Präsident, der am Ende Unternehmer ist und das Land auch genauso führt? Und der in meinen Augen auch nicht mal ein Rassist ist, weil er selbst dafür zu doof ist. Weil das würde ja bedeuten, eine Ideologie, eine Agenda zu haben. Der hat nichts. Das sind Fragen, die mich mehr interessieren. Und da kommt man natürlich automatisch dann auch in Sphären, wo es auch mal ein bisschen nachdenklicher wird. Was es aber für mich auch sein darf, solange man die Leute nicht versucht zu belehren.
In dieser ganzen Gemengelage, die du gerade aufgezählt hast, sehen wir in der deutschen Politik, rechts neben der CDU, die AfD,
ja.
Mit der musst du dich auch auseinandersetzen.
Richtig. Also was die vorhaben, ist furchtbar. Das ist einfach ein neuer, im Moment habe ich das Gefühl, sie gehen tatsächlich, bei allem Respekt vor der Wucht des Worts, sie entwickeln sich zu einem neuen Nationalsozialismus, weil sie machen genau das. Sie machen Nationalismus, also Grenzen zu. Und gleichzeitig etablieren sie sich immer mehr als so eine scheinlinke Kraft. Also für den kleinen Mann, der wird von den Altparteien nicht bedacht. Und das ist natürlich eine ganz gefährliche Mischung, weil das ist, wenn sie das auf Dauer erfolgreich machen, mit den richtigen Köpfen, die ich im Moment noch nicht sehe, weil sie zu sehr mit sich selbst beschäftigt sind, ist darin das Potenzial einer Massenpartei.
Weil auch, ich sag mal, große Köpfe, wie sie vielleicht früher noch in der deutschen Politik da waren, fehlen, die dem was entgegenhalten können? Oder
ja.
Siehst du die uns quasi vor diesem Szenario, wie du es da aufzeigst, schützen können?
Ich sehe das ehrlich gesagt nicht. Ich denke, nach dem Abtritt von Angela Merkel, der irgendwie sicher in 2 oder 4 Jahren bevorsteht, wird die CDU radikal nach rechts driften. Das sieht man ja schon jetzt. Der Nachwuchs, der sich nach vorne tut, ist rechts, Jens Spahn. Sie selbst, Merkel, wird versuchen, wie man hört, Kramp-Karrenbauer als neue Kraft dahinzustellen, die so ein bisschen ihre eigene Richtung fortsetzt.
Und es ist ein bisschen viel Saarland auch. Peter Altmaier ist auch Saarländer.
Richtig,
ne?
Genau.
Also viel, gut,
Heiko Maas.
Heiko Maas, stimmt.
Ja, ist ja, auch ein richtig, Saarland.
Ja.
Oskar Lafontaine auch. Gut, der ist mittlerweile vergessen. Aber ja, und bei der SPD sehe ich letztlich auch keinen. Früher oder später, glaube ich, in der langfristigen Perspektive brauchen wir so eine Macron-Lösung. Ich glaube, dahin wird es auch gehen, weil sich die jungen Leute einfach für diese Parteistrukturen nicht mehr interessieren.
Mhm. Die jungen Leute, also, da klinge ich jetzt schon. Die Strahlpersonen.
Da klinge ich jetzt schon selbst sehr alt. Die jungen Leute, damit meine ich so Leute, die nochmal 10, 15 Jahre jünger sind als ich. Schon meine Generation hat das kaum interessiert. Wer arbeitet sich in diesen Kadern nach oben, wo man sich anhören muss, machen Sie erstmal Ihr Studium zu Ende und arbeiten Sie was? Das will keiner. Und darauf läuft es, glaube ich, hinaus, wenn man Menschen auf Dauer politisieren will.
Das bedeutet für dich ja auch immer, also wenn du das jetzt in deinem Programm aufarbeitest, also erstmal müsste man fragen, warum machst du es nicht selber? Also so wie du informiert bist, wie du reden kannst, du wärst doch ideal für die Politik, oder?
Das höre ich immer wieder und weiß immer nicht, ob das ein Kompliment oder eine Ohrfeige ist. Ja, aber ich bin auf der anderen Seite. Ne? Ich bin auf der anderen Seite des Ufers. Ich möchte am Ende Leute unterhalten. Ich lebe im Modus der Kritik, des Wahrnehmens, des Schrägdenkens. Und wie gesagt, der Punkt, den ich habe, ist, das Macron-Modell ist ja deshalb so interessant, nicht weil irgendein Führer kommt, der einfach Charisma hat, sondern ich sehe schon die Verankerung in einer Partei. Aber danach, wenn man das hinter sich hat, dann kann man da rausgehen. Und da bin ich der Falsche. Ich glaube, ich bin am Ende, wie hat Gottfried Benn so schön gesagt, die Kunst ist der Schmerz, nicht die Therapie. Und ich stehe dann auf der Seite des Schmerzes, den ich so lustig wie möglich zu drehen versuche. Wir essen ein bisschen nebenher, das ist doch toll.
Wir essen ein bisschen, wir sind ja hier heute in einem Konferenzraum am Hamburger Flughafen. Hier treffen sich zwei unglaublich beschäftigte Menschen, die viel unterwegs sind. Also eher wirklich, Florian Schröder ist mein Gast, Kabarettist, Moderator. Ein Schweizer Schokolädchen am Hamburger Flughafen.
Und zwar von der Firma.
Wie viele Kalorien hat die jetzt?
Du bist doch so ein Diät-Typ. Das ist die FDP-Schokolade. Haben wir vergessen, ne? Das war die Mövenpick-Partei.
Wird das die noch 7% Umsatzsteuer, ne? Wegen der FDP.
Nur, genau, da zahlen wir weniger Umsatzsteuer. Ja.
Aber auch nur auf Übernachtung. Wenn du isst, sind es 19%. Also ist die Schokolade 19%.
Ja, richtig. Ich gucke ehrlich gesagt gar nicht auf Kalorien, das mache ich nicht. Das finde ich scheiße.
Nee. Nein, du holst die Waage aus dem Koffer.
Aber ich gucke nicht auf Kalorien. Ist das nicht paradox? Deswegen esse ich auch sofort noch so einen geilen Keks. Ich hole mir mal alle hier rüber.
Nimm mal alle.
Nein, diese Kalorienrechnerei, das finde ich scheiße. Nee, das finde ich furchtbar. Mir reicht das auf der Waage, weil sonst flippst du aus. Und wenn du irgendwann nur noch damit beschäftigt bist, was hat wie viel, schreibst du es am Ende auf, rechnest es zusammen. Das ist ja sozusagen ein selbst auferlegtes Panoptikum des Wahnsinns, des Gewichts. Das trägt man ja nicht. Und so viele gute Dinger. Oh, hier gibt es ein helles Herzchen, das nehme ich mir.
Nimm gerne. Das ist schon die gehobene Keksmischung. Das ist ja immer diese Mischung, die man dann auch beim NDR gibt, so mittelgute.
Ja.
Immer. Ja. Ja, so. Also wenn so ein Waffelröllchen, da sind meistens nur ein Waffelröllchen in der ganzen Packung drin. Und dann merkst du schon, da wird wieder gespart. Aber hier sind bessere. Also können wir sagen, wer mal eine Konferenz hat, geht gerne hier nach Hamburg und sei es nur für so ein Interview.
Okay, genau.
Isst du was und wir sind gleich wieder zurück.
Machen wir. Werden Sie Kabarettist, nur um sich dann am Flughafen interviewen zu lassen.
Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk, nur auf NDR1 Welle Nord.
Wir haben diese Sendung kurz vor der Ausstrahlung aufgezeichnet, müssen wir der Fairness halber. Nicht, dass die Menschen denken, dass wir Dienstagabend am Hamburger Flughafen noch sitzen.
Weil der Flughafen sonst schließt.
Um Mitternacht ist Schluss hier.
Und wenn wir dann zu lange brauchen,
dann wirst du nach Bremen umgeleitet oder Hannover.
An den Berliner Flughafen, da gibt es ganz schöne Airport Conference Centers. Da gibt es richtig schöne Räume.
Ja, vor allem ohne Flugzeug davor.
Ist auch nicht so laut wie hier. Hier muss man ja ständig unterbrechen, wenn hier wieder einer abfliegt. Das wissen Sie ja gar nicht, meine Damen und Herren, wie es hier zugeht. Hier fliegen ja permanent Maschinen über uns rum, weil es offen oben. Ja, aber wir setzen nur immer ab. Und wenn gerade nichts fliegt und in Hamburg fliegt halt nicht viel, dann können wir mal so einen Take durchziehen.
Aus geht, komm. Ich meine, die Menschen in Quickborn oder Norderstedt, die werden dir was erzählen, wenn du sagst, hier fliegt nicht viel. Das ist nämlich die Einflugschneise. Und neuerdings, nur falls du das mal hier regional verwenden willst, fliegen die Flugzeuge nicht mehr über die Stadt, weil die vornehmen Hamburger haben was dagegen.
Die Hipster haben
das
sich
heißt,
beschwert.
Die müssen außenrum erstmal bei Winsen-Luhe rüber, Niedersachsen, dann über die Elbe, Geesthacht und dann drehen sie jetzt alle die Runde über Ahrensburg, Bad Oldesloe und landen vom Norden über Schleswig-Holstein. Wir haben nichts im Land außer Fluglärm. Hamburg hat den schönen Helmut Schmidt Airport.
Ja, das ist natürlich brutal. Und ich wollte mir doch schöne, schicke Immobilie in Ahrensburg zulegen. Mache ich jetzt nicht.
Lass es. Wo es auch sehr hübsch ist in Ahrensburg.
Habe ich gehört. Ja, war ich auch mal. Fand ich auch mich ganz, ganz, ganz feste beeindruckt. Als Großstadtfan fühlt man sich da wohl.
Ich suche ja auch natürlich immer den Zusammenhang zu Schleswig-Holstein. Der muss, das heißt der Schleswig-Holstein-Talk. Und das ist jetzt schwierig bei dir.
Warum?
Weil du aus Lörrach kommst.
Ist mal unwitzig, ich bin Schleswig-Holstein-Fan. Ich habe alle meine Schulferien, als ich Kind war, in Schleswig-Holstein verbracht.
Wo denn?
Amrum.
Nein.
Ich war jedes Jahr auf Amrum als Kind und später auf Sylt, als wir uns das leisten konnten.
Dann ist man eher nach Sylt, ja?
Ja, dann immer nach Sylt, nicht? Aber immer schön Westerland, nicht Kappen und so ein Scheiß. Aber da war ich, ich bin wirklich jetzt ohne Witz, wundert mich, dass du das nicht recherchiert hast, mein lieber Kollege.
Das habe ich leider nicht rausgefunden.
Das kann man aber rausfinden, wenn man Amrum und meinen Namen googelt. Dann kann man nicht, keine Ahnung. Ist auch scheißegal. Ich erzähle es gerne von mir aus.
Erzähl, ich guck mal.
Guck mal nach. Ja. Nee, ich war wirklich immer in meiner Kindheit auf Amrum. Ich liebe diese Insel bis heute. Und ich bin immer noch auf Tour. Im Sommer mache ich immer wenn man mich lässt, mache ich so eine Inseltour. Habe ich letztes Jahr gemacht. Da habe ich St. Peter-Ording gespielt, Föhr, Amrum. Gar keine großen Theater. Einfach nur, weil ich dann so einen kleinen Urlaub rumlegen kann.
Vor allem, weil die Urlauber dort sich auch freuen für alles, was da ist.
Richtig.
Also einen Abend kommt die Kasselruther und den nächsten Abend kommt Florian Schröder.
Richtig,
und die nehmen das mit und ist das dann ein anderes Publikum schon, oder?
Ja, ein bisschen schon. Ja. Ja. Jetzt klingelt mein Handy. Soll ich kurz rangehen?
Geh doch schnell ran.
Warte mal, das ist nämlich diese Firma hier. Ich habe warte mal, ich sag mal kurz Bescheid. Mal sehen, was die sagen. Hallo? Ja, Genau, ich bin gerade in einem Interview beim NDR und ich komme nachher da raus und es gibt keine Flugnummer. Die musste eine Flugnummer angeben. Ich komme beim Terminal 2, komme ich raus. Jawohl, genau. Richtig. Perfekt, Terminal 2. Tschüss, tschüss.
So, ich habe mich hier. Wartet so der jetzt schon auf
Fahrer
dich?
Hin. Nee, für nachher kommt so ein Fahrer vorbei.
Ja.
Und jetzt sind die, haben die das nicht, haben die mich angerufen, weil sie eine Flugnummer haben wollen. Aber ich habe ja keine Flugnummer, weil wir sitzen ja nur hier, weil wir es geil finden. Wir sitzen nur hier, weil wir es geil finden, am Flughafen zu sitzen. Es ist ja keiner von uns fliegt hier weg oder ist hier angekommen.
Also jetzt pass mal auf, 4. August 2017, Kabarettist Florian Schröder gastierte erstmals auf Amrum.
Richtig.
Das ist alles, was ich hätte recherchieren können.
Tja.
Dass du im August jetzt letztes Jahr gerade mal hier warst. Und ja, es war voller Erfolg. Rund 300 Zuschauer hatten sich im Norddorfer Gemeindehaus eingefunden.
So ist es, ja.
Ja.
Und ich habe noch 4 Tage Urlaub dran gehängt. Was will man mehr?
Haben die das bezahlt? Also war das inklusive? Weil ich meine, das ist ja für Künstler.
Mein Urlaub, die haben meinen Urlaub bezahlt, ja. Richtig, das ist so, ja. Das machen die Zuschauer so. Aber ich habe auch ihren bezahlt, umgekehrt. Vorher, um überhaupt auftreten zu dürfen. Und am Ende habe ich ausgerechnet, dass ich mehr bezahlt habe als sie. Und das war dann doof. Aber so ist es halt, wenn man nicht rechnen kann als Künstler. Ne?
Also
das ist
auf Amrum war man sehr begeistert auf jeden Fall.
Genau, wenigstens da.
Ja. Du warst großer Erfolg und du bist der politischste Kabarettist auf Amrum seit dem Besuch des großen und unvergessenen Dieter Hildebrand vor ziemlich genau 20 Jahren.
Siehst du?
Das liest du immer gar nicht, ne?
Nein.
Diese solche Kritiken.
Nein,
ich würde da nur nach googeln, aber ich habe auch nicht so viele Auftritte wie du.
Nein, das liest man nicht, da macht man sich nur wahnsinnig.
Es war ein sehr heiterer und kurzweiliger, amüsanter Abend, der mit viel Jubel und Applaus stimmungsvoll zu Ende ging.
Schön.
Absolut.
Ja, dann kann ich ja mal anrufen, ob ich da wieder hin darf, wenn ich ein paar Touristen hier in Urlaub
bezahle. Sag Bescheid, wir sagen es dann im Radio, dann kommen 320 Leute.
Bitte, ja, gerne. Ja. Also deswegen mag ich aber Schleswig-Holstein wirklich gern. Ich war da oft und finde das sehr schön. Ich mag das platte Land, weil ich ja aus dem Schwarzwald komme.
Ja, auch dieses Schicksal teilen wir. Ich bin ja in Badebade groß geworden.
Das ist eine der schlimmsten Städte, wo es
gibt. Das ist die grüne Hölle.
Das ist die grüne Hölle und da schwätzen die Leute auch so.
Ja, Lörrach ist aber noch schlimmer eigentlich. Aber es geht mir ans Alemannische.
Ja, da schwätzen sich auch, das ist gar nicht, verstandst du nicht.
Hallo, bei uns schaut alles so.
Aber wieso bist du in Baden-Baden geboren?
Das war eine Zwangsgeburt. Mein Vater war beim SWF 3 tatsächlich.
Tatsächlich?
Ja, und da bin ich dann geboren. Das kann man sich ja nicht aussuchen.
Ja, richtig.
Und dann bin ich da 20 Jahre zur Schule. Also wie lange geht man zur Schule?
Ah, ja,
13
also,
Jahre, oder?
Ja, als
also
viele Radiomoderatoren nur 5 Jahre, ja. Aber wir wollen es nicht so laut
Nein,
sagen.
Ich bin tatsächlich mit 20 bin ich gegangen, aber mein Vater ist gebürtiger Flensburger. Und deswegen. Ich habe auch die Sommerurlaube in Schleswig-Holstein verbracht und wollte immer da hoch.
Ja, toll.
So, na, so hat sich du bist der Kreis geschlossen. Aber ich bin tatsächlich Bade-Bade.
Groß geworden. Und ich fährst du heute noch hin und da ist ja alles ganz schwer.
Das ist in Badebade, das schwätzt sie so. Und da weißt du, beim SWR sind auch lauter Pförtner, die dann so schwätzen, Mitarbeiter, die sagen, nee, das haben wir nicht. Das haben wir nicht. Da müsst ihr mal gucken, dass sie das irgendwo herkriegen.
Gucke.
Aber vor nicht von Gugge, uns.
Ja. Hasche Guck, weißt du, was Hasche Guck heißt?
Nein.
Hasche Guck, hast du eine Tüte?
Ah ja, nee.
A Guck.
Das hätte,
da gehst du immer als Tourist, weißt du, nach Baden-Baden, da kommen viele und dann fragst du, wollen sie ein Guck?
Das habe ich noch nicht gewusst.
Ja.
Aber weißt du, im Zweifel heißt, wenn sie was haben wollen aus dem Archiv, frage sie mal in Stuttgart.
Dann rufst du in Stuttgart an.
Sturgart heißt das.
Frage sie mal in Stuttgart, sagen sie, wenn du Hochdeutsch sprichst, versuchen sie sich so hoch zu deutschen,
richtig, ja,
zu jazzen, ja. Zu deutschen. Und dann rufst du in Stuttgart an, dann heißt es, was will jetzt? Aber sie sind doch in Bada-Bada. Da haben wir keinen Kostenträger, das müsstet ihr dort machen.
Ja, so. Wir schweifen ab, wir waren bei Schleswig-Holstein und haben gelernt, dass du schon immer auch schon auf Amrum warst und
richtig.
Auch gerne wieder kommst und du bist ja auch, wo hab ich denn die Termine, du wirst sie gar nicht im Kopf haben,
nee, stimmt.
Bald wieder bei uns,
oh,
nämlich,
ja. Sag
das wollen wir
an,
sagen,
noch einen Keks
am 20. April, ein denkwürdiges Datum ja auch.
Den Witz verstehe ich jetzt nicht.
Nach Lübeck tatsächlich.
Richtig. Hat da Goebbels Geburtstag oder war es Himmler?
22. April Kiel.
Richtig. Und am 20. April bin ich wo an Führers Geburtstag?
In Lübeck.
Ach, das ist wieder schlecht gebucht. Ich hatte mein Management gebeten, dass ich da im Theater Obersalzberg auftreten darf, aber fuck, es
da war nichts mehr frei. Also 20. April Lübeck, 22. April Kiel und 16. November wieder in Hamburg, für alle, die gerne schon mal planen. Man muss ja auch planen, weil das verkauft sich ja wie Hulle.
Richtig.
Wenn wir über Schleswig-Holstein reden und du bist ein sehr politischer Mensch, das haben wir ja auch schon mitbekommen und jeder, der dich schon mal gesehen hat, weiß das. Was hältst du denn so von den politischen Exportschlagern aus Schleswig-Holstein? Das muss man ja sagen, dass die Politik da momentan sehr viel von uns auch hat.
Ja.
Robert Habeck, Kubicki, Daniel Günther.
Richtig, ja gut, der ist ja bei euch geblieben, aber der noch keine bundespolitische Karriere, aber ja, es sind einige. Und du hast natürlich den Wichtigsten vergessen. Und das ist wirklich sträflich, mein lieber Freund.
Na sag.
The one and only Ralf Stegner.
Ja, natürlich.
Das große Comedy-Talent der SPD.
Ja.
Ja, ja, Schleswig-Holstein ist wirklich ganz weit vorne. Also auch Thorsten Albig, Ministerpräsident, hat einfach mal gesagt, wie es ist. Die Alde ist nicht mehr auf Augenhöhe. Gut, er wurde abgewählt dafür, aber einfach auch mal Klartext, ne? Nach so vielen Jahren. Hashtag MeToo, da siehst du, das ist wirklich ein Bundesland, da ist Rock'n'Roll.
Da passiert was.
Ja, da kommen viele, viele große Talente her.
Das ja, ist geben ja wir sie mal. So. Also Ralf Stegner hältst du für das Comedy-Talent?
Definitiv. Großes Comedy-Talent, sieht man ja auch, hat Per Steinbrück auch die Mundwinkel geschenkt. Der hat sich alles bei ihm abgeguckt. Jeden Morgen auf YouTube, auf Twitter seinen Song des Tages. Da weißt du immer, wie es ihm geht. Willst du ihm heute begegnen oder nicht? In 90% der Fälle nicht, weil die Songs das eindeutig zeigen. Aber sonst toller Typ, einer, der die SPD auch nach vorne bringt. Also auch einer, wo du einfach sagst, den wähle ich gerne, dem höre ich gerne zu, da gucke ich gerne zu. Das ist einer, der wird der SPD viele, viele neue Mitglieder bescheren.
Ja. Robert Habeck?
Robert Habeck, super Typ, Literat, absolut richtig angesiedelt bei den Grünen, hat Bücher geschrieben, Doktorarbeit über die Ästhetik der Ästhetik der Ästhetik, irgendwo zwischen Kant, Hegel und Adorno. Toll, also wirklich ein Realpolitiker, das merkt man gleich und sieht unglaublich gut aus. Claudia Roth war neulich bei mir zu Gast in meiner Satire-Show in Berlin, die ich für Radio 1 machte und sie sagte, sie haben so schöne Männer, hat sie gesagt. Robert Habeck ist so ein schöner Mann.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, das ist diskriminierend, dass ich mich diskriminiert fühle, wenn es jetzt heißt, schöne Männer. Ich könnte doch nie sagen, bei den Grünen sind schöne Frauen. Gut, stimmt auch nicht, aber dürfte ich aber auch nicht sagen.
Ne? Da sind wir wieder, genau.
Wenn ich jetzt sagen würde, bei der FDP, scheiß neoliberale Dreckspartei, aber geile Weiber, würde es heißen, Hashtag MeToo, Sexistenschwein. Aber ich habe es schon gesagt, bei der FDP die geilsten Weiber.
Ja.
Aber das darfst du nicht sagen. Als grüne Frau kann Claudia Roth sagen, wir haben die geilen Männer.
Hat denn niemand mal Hofreiter gerufen im Saal darauf?
Den hatten wir schon vorher verarbeitet. Also, ich habe schon im Eingangsfilm über Claudia Roth gesagt, sie ist die einzige Frau, die das Valium des Anton Hofreiter halbwegs erträglich macht. Das Speed der Grünen, Claudia Roth.
Gut, ja, aber Robert Habeck sieht gut aus, es ist einfach so.
Ja,
ist auch man fühlt sich auch persönlich diskriminiert, wenn man ihn immer sieht und alle sofort ins Schmachten geraten.
Ja, ja.
Ich darf ein bisschen Fernsehen in Schleswig-Holstein machen und es ist, wenn Robert Habeck wirklich kam, dann haben die Maskenbildnerinnen, waren sie alle schon 3 Stunden vorher, man muss schon fast sagen, wuschig.
Wirklich?
Ja, wirklich gesagt, Robert kommt, der Robert kommt, wieder der Robert und du saßt da als leichter, dicklicher Blonder in der Ecke und hast gedacht, wann kriege ich meinen Quast?
Ja. Richtig.
Nur mal, ne?
Ich glaube das auch. Er ist ein super Typ und ich finde es jetzt ohne Ironie auch, tatsächlich finde ich den Typen wirklich spannend und das könnte für die Grünen ein Neuanfang sein und ich habe selber Germanistik und Philosophie ja so gut wie zu Ende studiert finde deshalb das super, dass mal wirklich auch ein Autor, dessen Literatur offenbar so erfolgreich ist, dass er auch noch Zeit hat für Politik, jetzt aufsteigt.
Über den Anwalt aus Strande reden wir jetzt nicht weiter, sondern...
Wer ist der Anwalt aus Strande?
Herr Kubicki.
Ach, natürlich, der Kubicki.
Ja,
da habe ich einen schönen Witz gehabt, während der Koalition, während der Sondierung, Jamaika, der ist ja der Anwalt von Hanno Berger, dem mutmaßlichen Erfinder der Cum-Ex-Geschäfte, die ja für viele, viele Milliarden an Summen gesorgt haben, die dem Staat an Schaden entstanden sind, weil sich Aktienbesitzer die Kapitalertragssteuer mehrfach zurückerstatten lassen konnten und Kubicki wollte Finanzminister werden und trotzdem weiterhin Hanno Berger vertreten. Ich habe immer gesagt, das ist wie wenn sich Harvey Weinstein bei Emma bewerben würde. Aber das ist jetzt auch vorbei, weil jetzt wird er ja nicht mehr Finanzminister. Obwohl, wer weiß denn, was noch alles passiert.
Mein Gast heute Abend ist Florian Schröder, Comedian, Kabarettist und, man muss es sagen, Fernsehverrückter, groß geworden wie ich vor der Glotze. Vielleicht ein kleiner Serientest. Also ich sag was, du rätst die Serie. Peter Weck, Kinder, Hamsterbommel. Was ist das?
Ach du Scheiße, eine schrecklich nette Familie. Nee, wie hieß das denn?
Siehst du?
Das war nicht...
Ich habe gedacht, du bist auch zu jung dafür.
Ja.
Ich heirate eine Familie. Ah,
ja, das ist aber weit vor meiner Zeit. Gegenquiz, ne? Elmar Wepper und Uschi Glas.
Münchner in Hamburg.
Genau.
Ja.
Fällt mir gerade spontan ein. Ich habe schon Serien geguckt, ich kann dir auch sagen, welche. A-Team, Großstadtrevier.
Mit dem jungen Jan Fedder damals noch, der bis heute immer noch da
ist. Und noch vorher. Wer waren denn die beiden Ermittler vor Jan Fedder?
Arthur Braus.
Ja.
Kenne ich auch nur als Art, weil ich als 5-Jähriger ein Autogramm von ihm gekriegt habe, als er besoffen in der SWF-Kantine in Baden-Baden war.
Ja, ist ja geil. Ich kenne nur Leute, die in der SWF-Kantine immer nur Dieter Thomas Heck getroffen haben, der immer so laut gesprochen hat, wie er moderiert hat.
Ja, er hat damals auch vom Telefon zum Mikrofon moderiert. Ich finde, das waren noch schöne Sendungstitel.
Zum Mikrofon.
Ja.
Hat später moderiert Sigi Harreis.
Auch, ja, Montagsmaler.
Richtig, genau. Ja. Das habe ich auch geguckt. War zwar keine Serie.
Bei dir saß ich auf dem Schoß, als ich klein war.
Nein. Ja. Jetzt wird es aber gefährlich.
Verrückt. Ist das hier die Chance, dass ich mal ein bisschen über mich erzähle?
Ja,
sie denken immer,
Wer ist der?
Der liest Verkehrsmeldungen vor, fragt was, aber der hat wirklich auch eine bewegte Kindheit gehabt. Und
viele Hörer fragen sich, Mensch, wenn der Jamal mal was erzählen würde, die Gäste interessieren mich gar nicht so.
Aber absolut, absolut.
Was hat sein Vater in der Kantine beim SWF erlebt? Mit Art Braus, den ich nicht kenne.
Wir haben eben schon kurz übers Fernsehen gesprochen. Du hast als Kind zu Hause Wetten, dass nachgespielt. Du warst Gottschalk, du warst die Promis und deine Oma war die Zuschauerin. Warst du so eine Art TV-Nerd als Kind?
Ja. Ich war noch mehr Radio-Nerd, weil wir hatten keinen Fernseher zu Hause.
Ach.
Und ich habe mit 14 einen Fernseher bekommen. Und zwar war die Bedingung meiner Mutter, wenn ich mein Taschengeld so lange spare, dass ich mir einen Fernseher leisten kann, dann kommt der in mein Zimmer und in mein Kinderzimmer. Und das war dann auch so. Der kam in mein Kinderzimmer. Und das hatte für mich natürlich den unfassbaren Vorteil, dass ich als armes, dickes, verpickeltes Kind, das kein Mädel abgeguckt hat, immer damals um 23.15 Uhr Freitagabend bei Sat.1 den Schulmädchenreport gucken konnte.
Ah.
Mit dem jungen Jochen Busse, der da ja mal mitgespielt hat und einmal durchs Bild gelaufen ist. Ich habe ihn gleich an der Stimme erkannt. Obwohl er, glaube ich, gar keinen Text hat. Aber ist er einmal schön mit seinem Astralkörper durchgelaufen.
Und das hat sich bis heute nicht geändert. Ich sehe immer nur so aus wie damals.
Fing da auch schon die Liebe fürs Parodieren an, jetzt wenn du so freundlich anfängst. Ich habe dich noch gar nicht gebeten zu parodieren.
Ich, das kommt
alles von dir selbst raus.
Ich würde es auch nicht
sonst
machen.
Sonst wirst du wahrscheinlich immer gefragt.
Ja, deswegen,
kannst du mal bitte, mach doch mal bitte.
Genau, ich liebe das, wenn es schon im Vorgespräch, bei uns gab es ja gar kein Vorgespräch, so ist das bei armen Sendern wie dem NDR.
Klar. Du bist hier eingeschwebt.
Richtig.
Ich durfte dich, du warst auch im falschen Terminal.
Das auch noch, nicht mal das richtige Terminal hatte gefunden, der Sausack. Was war die Frage?
Ich habe einfach festgestellt, dass ich ihn noch gar nicht gebeten habe, dass du jemanden parodierst.
Ich hasse das in Vorgesprächen, wenn das schon losgeht.
Könnten Sie denn auch den
wir
und den?
Wir würden dann auch gerne, können wir denn dann so drei Fragen, können Sie auch jemanden aussuchen oder wir suchen jemanden aus, das wäre noch besser.
Wir haben Ihnen noch was vorbereitet,
genau. Das
auch gerne mal, oder? Wir haben einen Text geschrieben, da schreibt dir irgend so ein Redakteur.
Genau, und dann fragen wir Sie als, dann können Sie vielleicht als Grönemeyer antworten. Wie so ein Grönemeyer, das machen Sie doch so gut. Und ich sage, Grönemeyer hat doch schon jeder gemacht, das ist ja egal. Nee, aber oder als Gerhard Schröder, sage ich, nee, mache ich aber, das ist doch doof. Oder Helmut Kohl wäre toll, der ist doch gerade gestorben, ist aber auch schon zu lang her, deswegen ist es auch schwierig. Ja, machen Sie nochmal den Kohl. Dann sage ich, machen Sie den Kohl. Ja, genau so. Machen wir den mehr. Dann ist schon wieder schlechte Stimmung.
Komm, iss die Schokolade.
Mmh.
Er fuchtelt hier wild mit der Schokolade.
Mövenpick Teil 2. Endlich mal eine Sendung, in der man essen darf. Ich werde mich nur noch in Airport Conference Centers einladen lassen in Zukunft.
Können wir es vielleicht so machen, du parodierst jemanden und ich rate, wer es ist?
Das ist die gesteigerte Variante.
Ja.
Dafür bin ich mich echt diskriminiert, weil dann kann nämlich der Moderator sagen, den habe ich jetzt leider gar nicht erkannt.
Richtig.
Und dann weißt du, die Figur ist für die nächsten Monate gestorben. Das ist der Untergang. Ne? Nur, ich mache jetzt jemanden nach. Wer ist das? Hallo, freue mich sehr, dass ich da bin. Freue mich wirklich. Ich möchte heute Abend reden über ein Thema.
Das also, Beckmann?
Ja, natürlich.
Hat aber gedauert.
Ja,
hat wirklich gedauert. Der ist ja noch lange nicht mehr da.
Ja, kann man auch etwas anderes machen.
Das ist Herr Lanz.
Das ist er?
Ja, gut.
Das ist aber auch eine aktuelle Figur, die ist auch sofort erkannt.
Ja. Weil du das rechte Auge so ein bisschen...
Aha.
Ja, sieht auch.
Weil ich im Grunde schon quasi sozusagen in dich eingedrungen bin.
Du musst eigentlich ist es schwer, weil du ja immer den Finger vor dem Mund hast.
Naja, und immer auch grillen, die Gäste. Oh, immer nochmal nachfragen, nochmal nachhaken, nochmal wirklich den Plasberg raushängen. Herr Andresen, in Baden-Baden geboren, jetzt beim NDR. Oh, ist das überhaupt legal?
Und er wird immer noch was finden.
Natürlich.
Und er wird sich nie zufrieden geben. Das Publikum liebt es.
Ja.
Die feiern ihn dafür.
Es gibt auch diesen Platz neben ihm. Wenn du da sitzt, weißt du, du wirst getötet heute.
Ja.
Da sitzen dann immer die ganzen...
Außen rechts ist der kommt zuletzt. Der hat nicht mehr viel zu sagen.
Der hat gar nichts zu sagen. Der wird auch meistens rausgeschnitten aus der Sendung. Weil, was man nicht weiß, Markus Lanz zeichnet immer 20 Minuten zu viel auf. Weil er...
Das machen wir hier auch.
Weil... Ach so, ja, dann bin ich ja schon seit einer halben Stunde raus.
Wir schneiden in der Mitte, Florian, okay, alles gut.
Da, wo es am lustigsten
ist. Die Hoffnung ist immer, dass noch was Schönes kommt zum Ende.
Genau, ihr schneidet die Stellen raus, die wirklich lustig waren.
Denn wir sitzen hier in einem Konferenzzentrum auf dem Airport nochmal für alle, die sich später eingeschaltet haben.
Übrigens ist es meistens so, beim Fernsehen mindestens, ist es meistens so, dass man sagt, die geilsten Stellen schneiden wir raus. Da haben wir am lautesten gelacht im Schneideraum, da haben alle gelacht, aber haben gedacht, das versteht unser Zuschauer nicht. Und dann hat man es rausgenommen.
Das ist hier wiederum anders.
Ja.
Das ist hier wiederum anders. Aber du magst Lanz eigentlich, oder?
Ja, ich schätze ihn wirklich sehr. Ich finde, manchmal hat er mir persönlich, ist er dann, also mich stört dieser Gestus des Überambitionierten, wenn er dann so den Plasberg in sich entdeckt und unbedingt jetzt den ganz großen Skandal morgen auf der 1 in der Bild provozieren will oder den einen Satz, den er dann aber doch nicht kriegt und zwar genau, weil er ihn kriegen will, kriegt er ihn nicht. Das hat schon der alte Psychoanalytiker Viktor Frankl gesagt. Der sagte, ich sage immer meinen Patienten, sage immer zu dem, wenn ein Mann und Frau vor mir sitzen und der Mann sagt, meine Frau kommt nie zum Orgasmus bei uns beim Sex. Dann sage ich immer, und je weniger sie das wollen, desto mehr wird es dazu kommen. Man muss immer den Umweg über das Nicht-Wollen gehen und dann kommt es nicht, wenn man es will. Und das ist das sozusagen das Orgasmusproblem des Markus Lanz ist, er will zu sehr den Orgasmus, der aus dem einen Satz besteht, über den alle reden. Je mehr er das will, desto weniger bekommt er ihn. So, das ist aber jetzt echt eine Schlagzeile von mir für morgen, ne? Für die schleswig-holsteinische
Landeszeitung.
Buxtehude, fürs Buxtehude.
Buxtehude ist Niedersachsen, wenn ich mich korrigieren darf.
Scheiße, hab ich schon weggesehen. Nee, Brezdi, für den Brezdi der Boden, morgen auf der 1.
Genau.
Das Orgasmusproblem des Markus Lanz. Schröder bei NDR Willi Nord tilt und sagt, Markus Lanz kann nicht zum Orgasmus kommen. Sag ich, nee, das habe ich doch gar nicht gesagt. Jo doch, das haben wir uns aufgeschrieben. Und bei Facebook funktioniert das, die Leute klicken das.
Florian Schröder, letzte Runde, okay?
Ja.
Dein Fahrer kommt gleich. Wir haben hier einen schönen Abend verbracht.
Sehr auch schön,
hier im Airport
Conference Center. Mein Fahrer, meine Damen und Herren, bitte entschuldigen Sie das. Also ich bin natürlich nicht so elitär, wie es klingt. Ich habe natürlich nur hier, es ist ein Freund in Hamburg, der hat gerade nichts zu tun und dem habe ich den dreifachen Taxipreis geboten und der kommt jetzt hier vorbei. Aber ich dachte, der Fahrer, das klingt natürlich geiler.
Das klingt schon. Es ist schön, dass du es jetzt nochmal sagst. Ich habe schon so ein bisschen den Eindruck, dass du so ein abgehobener Promi bist auch, der sich tatsächlich auch nur interviewen lässt, wenn man sich mit ihm im Airport Conference Center in Hamburg trifft.
Den Weg in so ein
Studio. Er ist gerade gekommen und muss gleich weiter zur nächsten Aufzeichnung.
Stopover genutzt.
Aber er kommt bald nach Schleswig-Holstein. Ich sag's gerne nochmal. 20. April in Lübeck, 22. in Kiel. Es gibt auch mehrere Termine in Hamburg für alle, die auch mal gerne in unsere sympathische Vorstadt fahren. Ja. Keine Talksendung ohne die obligatorische Schnellfragerunde.
Mm.
120 Sekunden für dich. Ich sag was und du antwortest.
Okay.
Möglichst spontan, das ist kein Problem für dich, aber auch möglichst kurz.
Ja.
Los geht's. Anne Will oder Maybrit Illner?
Anne Will, obwohl ich beide gut finde.
No Angels oder die Spice Girls?
Spice Girls.
Aber du hast doch mal mit Sandy von den No Angels eine mega Sendung bei RTL 2 moderiert.
Recherche.de, meine Damen und Herren.
Wikipedia.org.
Ja,
man kriegt nicht alles gelöscht von Wikipedia. Es ist fies.
Ich will das doch gar nicht. Ich stehe dazu. Aber das ist wirklich einer der dunkelsten Momente meiner Karriere gewesen, als ich wirklich frustriert war. Da habe ich gekündigt beim SWR-Fernsehen mit meiner ersten Sendung, weil ich geglaubt habe, es geht nicht weiter. Und dann habe ich gedacht, jetzt musst du zum Privatfernsehen. Das ist dir eine Rettung. Und dann bin ich echt zur RTL 2 gegangen. Das ist wirklich echt, ganz ehrlich, es ist ein bisschen wie so ein Typ, der sich von seiner Alten trennt und dann erstmal in richtig billigen Puff geht.
Just the best hieß es damals.
Richtig.
Gin Tonic oder Joint?
Beides. Ich habe dann eher Gin Tonic. Ich habe noch nie einen Joint geraucht und Gin Tonic mag ich nicht so.
Über welches Thema diskutierst du am liebsten?
Über Politik und über Philosophie.
Braucht man einen Plan fürs Leben?
Ja. Nicht zwangsläufig. Mir hat es immer geholfen, nicht unbedingt einen Plan, aber eine Idee zu haben, wo ich hin will. Aber ich glaube, man kann es auch sehr weit schaffen ohne.
Diesen Satz zitiere ich immer gerne.
Zu den Quellen gelangt man gegen den Strom. Von einem Autor mit dem Namen Stanislaw Jerzy Leczlek, kam aus Polen und ist ein geiler Satz. Sonst kenne ich leider
nicht. Ist auch ein geiler Name,
ja.
Wenn man den vor allen Dingen noch behalten kann. Ja,
den habe ich mir gemerkt, weil ich von dem sonst nichts kenne, außer diesem einen Satz.
Ja, eine Frau beneidest du um?
Brüste.
Du hast jetzt lange überlegt, ob die MeToo-Alarmglocke angeht irgendwo in der Ecke,
jetzt, überlegt, wenn du das sagst. Ich habe jetzt überlegt, nee, natürlich die Möglichkeit, gebären zu können, neues Leben möglich zu machen. Das ist es.
Ja, okay, das war die PC-Antwort.
Ja.
Titten. Worin bist du unschlagbar?
Wo bin ich unschlagbar? Mhm. Im Reden. Und zwar im Durchreden.
Weiß Florian Schröder vieles besser?
Ich glaube, es kommt häufig manchmal so rüber, aber ich glaube eigentlich nein. Ich bin mir oft selbst total unsicher.
Was ist zurzeit deine erfolgreichste Parodie?
Lindner.
Ja?
Natürlich. Dieser Tonfall, Herr Andresen, heute hier zu sitzen und von Ihnen diese Frage gestellt zu bekommen, sagt etwas aus darüber, wo wir stehen in Deutschland ohne die Beteiligung der FDP an einer Regierung.
Nicht schlecht.
Man sieht bei ihm immer, der Coach hat ihm vorher gesagt, wo genau die Betonung gesetzt und die Pause gemacht wird.
Auf einer Skala von 1 bis 10, wie viel Glück hattest du?
Schon 8.
Und schon mal sprachlos gewesen?
Ja, ich glaube schon. Ich weiß aber nicht mehr wann. Aber ich habe es vergessen. Aber es gab, ich wollte es aber nicht wahrhaben, deswegen habe ich es vergessen.
Heute Abend, Gott sei Dank nicht. Florian Schröder, vielen, vielen Dank.
Danke für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
20. April Lübeck, 22. April Kiel. Immer auch gerne in Hamburg. Ja. Und gucken Sie ins Internet.
Freue mich sehr. Ja. Vielen Dank.
Bis zum nächsten Mal auf irgendeinem Flughafen dieser Welt.
Ich freue mich. Dann aber mindestens L.A.
Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk. Nur auf NDR 1 Welle Nord. Wir lieben Schleswig-Holstein. Moin.